Herzlich willkommen zu Schotterwege. Die letzte Folge findet nur mit mir statt. Steffi ist nicht da.
Letzte Folge? Was soll das denn jetzt? Keine Ahnung, Leute, es ist nicht die letzte Schotterwege-Folge jemals. Es ist die letzte in diesem Jahr.
Okay. Nee, ich habe tatsächlich heute mal ein bisschen was vorbereitet und deswegen ist die Struktur auch ein bisschen anders als sonst. Das heißt, ich rede viel mehr und Steffi hört zu und gibt Antworten. Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben uns heute mit den Fragen auseinandergesetzt. Welche Investitionen machen wirklich glücklich?
How to spend money to buy happiness. Oder?
Ja.
Und wir dröseln das Wort Humankapital auf. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, sehr gut. Dann geht's jetzt los.
Genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch Glück kaufen könnt, hört jetzt rein.
Herzlich willkommen bei Schotterwege. Ich mache heute das Intro, beziehungsweise die Ehre gebührt heute ganz mir, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich von Steffi der Podcast-Cringe genannt wurde und mich immer hier vors Mikrofon zerren muss. Und deswegen bin ich heute selber mit Vorschlägen gekommen. Und deswegen frage ich heute eher Steffi und nicht Steffi mich. Steffi, wie geht's dir?
Du bist überhaupt nicht der Podcast-Cringe, du bist der Corona-Cringe.
Na, das auch, aber das darf man jetzt nicht missverstehen. Also
der Corona.
Ich bin eher zu hart als zu weich, was Corona-Regeln angeht.
Genau, ich kann das ja kurz erklären. Was heißt erklären? Es ist einfach, seitdem es Corona gibt, ist Julian einfach sehr, sehr strikt mit allen Regeln und das muss komplett befolgt werden. Also da gibt es wirklich absolut keine Ausnahmen. Und wenn es irgendwo heißt, es dürfen nur zwei Leute, was weiß ich, wo sein, dann gibt es auch keine Ausnahmen, auch nicht im Privaten. Obwohl, ist ja auch richtig, du hast recht. Vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen zu lapidar gesagt. Aber es gab sehr viel schlechte Stimmung in den letzten zwei Jahren wegen Corona.
Naja, aber man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja auch recht.
Ja, du hattest öfters recht. Also wegen meinem, also ist ja nicht, dass ich was falsch gemacht hätte, aber ich war nicht übervorsichtig. Deswegen waren mehrere Leute für mehrere Wochen in Quarantäne und eine ganze Reise musste abgesagt werden wegen mir.
Ja, danke dafür.
Ja, haben wir ja überstanden. Ich habe draus gelernt. Ja.
Das freut mich.
Ich will dir gar nicht reinquatschen in dein Konzept. Okay. Also, ich bin still.
In meinen Podcast, meinst du?
Genau.
Nee. Ich würde auch gerne den Stab wieder an dich übergeben. Also, ich hab tatsächlich vier Themen vorbereitet. Und das erste Thema wäre natürlich dieses klassische, wie geht's dem DAX-Thema? Und am Ende vom Jahr sind in den Börsen wird immer viel darüber gesprochen, was passiert denn im nächsten Jahr? Beziehungsweise, wie ist denn bei dir so der Eindruck zu deinem Depot oder was gerade am Markt passiert?
Darf ich noch kurz noch mal anschließen an den letzten Podcast? Also ich will dir nicht ins Konzept reinquatschen, aber ich habe mir ja auch was...
Du kannst das Konzept gerne sofort übernehmen,
nein.
Ich merke jetzt schon, dass das nicht funktioniert.
Das Konzept ist gut. Ich will nur einmal anschließen an letzte Woche, weil ich finde, da hat was gefehlt. Weil wir haben ja, das Thema war Fehlinvestitionen des Lebens, was ja eine ziemlich starke Aussage ist. Und es gab ein paar Leute, die mir geschrieben haben, die nur die Überschrift gelesen haben und gesagt haben, boah, ich bin schon ganz gespannt, was da jetzt kommt. Und dann dachte ich mir so, oh Gott. Also das ist zwar ein krasser Cliffhanger, aber wir haben nie wirklich was Wichtiges dazu gesagt. Also ob es jetzt tatsächlich eine Fehlinvestition ist, irgendwas, was man anfassen kann, eine Zahl oder einfach sowas, was es am Ende ja auch war, was tiefgründigeres. Und da haben wir ja auch ein bisschen drüber noch geredet und da muss man tatsächlich sagen, da muss man nochmal das Wort Humankapital droppen, oder?
Aber jetzt geht's los. Humankapital, wie kommst du denn da drauf? Humankapital wurde mal zum Unwort des Jahres erklärt, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist für mich das Wort des Jahres.
Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen für Humankapital und warum es zum Unwort damals ernannt wurde, weil das eher so ein neoliberales Wort war, das immer in Kontext gebracht wurde mit Arbeitsplatzabbau, Menschen sind nur Kapital, also wurde so ein bisschen entmenschlicht und deswegen hat es so einen negativen Touch. Aber eigentlich ist es ein wissenschaftliches Wort. und hat eigentlich, ist gar nicht emotional aufgeladen, sondern sehr sachlich.
Ja, also was ich damit halt verbinde, ich habe jetzt gar nicht so auseinandergedröselt, sondern einfach nur, wenn man, jetzt ist mir ein Handy runtergefallen, wenn man sich vorstellt, dass alles, was man in Bildung investiert, und das haben wir ja besprochen, also Investitionen und Fehlinvestitionen des Lebens, Investitionen sind ja eigentlich immer Sachen, die man gemacht hat, die irgendwie mit Bildung oder Erfahrungen zu tun haben, die einem im Leben einfach wahnsinnig viel bringen. Das ist halt am Ende das Kapital, weil man das umwandeln kann in, also wenn man Talente hat, Ideen, Motivation, gute Erfahrungen gemacht hat, dann bringen die einen für die Zukunft immer was. Und man kann alle Sachen, in denen man gut ist, immer auch in Geld oder Sachwerte oder was weiß ich umwandeln.
Ja, man kann das ja auch nochmal, wenn man einen Schritt zurückgeht, um was bedeutet denn Humankapital eigentlich? Und in welchem Kontext steht das denn zu dem ganzen Sparthema, das wir haben? Und dann gibt es das Humankapital und das Finanzkapital. Und das Finanzkapital wäre jetzt all dein Vermögen, das du über deine Lebenszeit aufbaust. Also alle Vermögenswerte, dazu steht alles, was du in deinem Geldbeutel hast, wenn du eine Immobilie hast, all dein Besitz, all das, was du erspart hast, deine ganzen Aktien, ist alles Finanzkapital. Und dieses Finanzkapital wächst bis zu deinem Rentenalter, bevor du es dann ab dem Rentenalter, wo es dann im Idealfall einen Höhepunkt hat, anfängst abzubauen. Das Ganze ist aber immer im Kontext zu sehen mit dem Humankapital. Das Humankapital sind all deine zukünftigen, ich will das Wort Cashflow nicht in Mund nehmen, weil das klingt immer so BWLer-mäßig, aber deine zukünftigen Zahlungsströme, die du erwirtschaften kannst. Das heißt, dass der Ertrag aus deiner zukünftigen Arbeit ist dein Humankapital. Und all das, was in Zukunft vor dir liegt, was du in Zukunft mit deiner Arbeit an Geld verdienen wirst, ist dein Humankapital. Das heißt, dein Humankapital sinkt, je älter du wirst. Und ist je größer, je jünger du bist, weil du natürlich noch eine lange Zeit hast, um viel Geld verdienen zu können. Und Humankapital kannst du natürlich vergrößern. Und das hast du ja richtig gesagt, indem du in Bildung investierst und in deine Bildung investierst. Und man muss sich jetzt ja nur mal vergleichen, weil ich glaube, viele denken immer, ja, wo muss ich denn investieren, um jetzt hier noch 100 Euro mehr zu verdienen? Wenn man das mal ins Verhältnis setzt zum Humankapital, was du da monatlich eigentlich generieren kannst mit dem Wissen, das du im Kopf trägst, steht das eigentlich in keinem Verhältnis. Und deswegen ist eine Investition ins Humankapital, hat einen viel größeren Hebel als mal schnell Kohle machen mit einem Hotdog oder irgendwas anderem.
Ja. Ja, das fand ich halt eine coole Sache. Und ich finde, das haben wir letzte Woche, wir haben jetzt wie einen Cliffhanger in der Überschrift gehabt, aber wir haben es nicht so ganz aufgelöst. Und ich finde, dass eigentlich die perfekte Antwort darauf Humankapital ist.
Und du hast dir irgendwas dazu aufgeschrieben, glaube ich, auch mal, aber ich weiß nicht, ob du es noch griffbereit hattest. Weil wir hatten es damals wir hatten einen anderen Podcast gehört über, da ging es auch um, wie viel Menschen verdienen.
Ah ja, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das können wir gerne nochmal kurz, das ist sehr interessant. Das war der Finanzfluss-Podcast, unser Lieblingspodcast, kleiner Werbeblock. Und
ich habe den tatsächlich noch nie gehört, außer mit dir. Also wenn wir irgendwo hinfahren oder sowas, dann machst du Finanzfluss-Podcast
an. Ja, da investiere ich halt in mein Humankapital und höre mir die ganzen Folgen an. Und das können wir gerne mal verlinken, die Folge. Ich mache mir mal eine Notiz. Die Folge, wo es darum ging, was Menschen verdienen. Das ist auch eine relativ aktuelle Folge. Es ist jetzt keine veralteten Zahlen, aber es ist halt ganz schwer, sowas in repräsentative Zahlen zu packen, weil es ja einfach so divers ist. Und da wurden verglichen von irgendeinem Portal, weiß ich jetzt gar nicht, aber relativ große Anzahl. Ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich glaube, es waren 250.000.
Na, von Jobbörsen wurde meines Erachtens die Gehälter, die genannten bzw. aufgerufenen Gehälter miteinander verglichen, weil da hast du natürlich eine schöne Datenbasis.
Genau. Und da kam halt raus, da wurden genau die Bruttojahresgehälter verglichen. Die Gruppe, die am besten verdient, sind demnach Ärzte mit einem Durchschnittseinkommen von 90.000 Euro im Jahr. Ja, was hast du dazu?
Ja, das ist sehr viel Geld. Ich glaube, diese muss immer vorsichtig sein mit Statistiken, weil, also weiß glaube ich jeder, aber gerade jetzt in der Statistik hat das glaube ich eine sehr hohe Streuung. Das heißt, du kannst innerhalb einer Berufsgruppe oder einem Sektor kannst du enorme Spannweiten haben. Und da du halt auf Durchschnitte oder Medians gehst, weiß ich nicht, also es gibt glaube ich da eine hohe Variabilität drin und ein Chefarzt, das Gehalt von einem Chefarzt und einem Assistenzarzt hat eine Riesenspanne. Von daher ist das immer schwierig, das jetzt zu sagen, Ärzte verdienen am meisten. Hängt einfach auch viel damit ab, wie viel hast du schon, wie viel Berufserfahrung hast du, wie viel Humankapital bringst du tatsächlich mit. Also ein Facharzt verdient sicherlich dann auch mehr. Das ist nicht so einfach zu sagen, aber generell so im Mittelwert ist das wohl, glaube ich, richtig.
Ja.
Genau.
Ja, aber es war spannend, also das zu hören, weil ich habe das dann mal runtergerechnet, wenn das jetzt die bestverdienste Berufsgruppe ist und die verdienen jetzt so viel und dann mal so überlegen, was zahlen die so für Miete? Ich meine, die müssen ja sicherlich in der Stadt wohnen irgendwie, so Ärzte, die gut verdienen, sind ja sicherlich irgendwo in einem Uniklinikum oder was weiß ich, haben einen Haufen Ausgaben, fahren ja meistens auch ein dickes Auto und fahren doll in Urlaub, weiß ich nicht, ist jetzt nur mal so mein Eindruck oder was ich so schätze. Und da muss man das mal ausrechnen, dass da gar nicht so wahnsinnig viel übrig bleibt, was die dann irgendwie noch ansparen könnten.
Ja, haben halt auch hohe Leben. Also wenn das der Stereotyp so zutrifft, dann natürlich. Also du wirst nicht reich.
Genau, oder mal die andere Seite gesehen, die Leute, das haben wir ja auch geguckt, die am wenigsten verdienen oder der durchschnittliche Wert, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was der war, aber das muss man sich mal überlegen, dass so Leute, die ganz durchschnittlich verdienen, es eigentlich fast unmöglich ist, sich irgendwie eine Immobilie zu leisten oder so. Also das passt einfach alles nicht mehr ganz zusammen.
Nee, der Zug ist völlig abgefahren. Ja, ist schwierig.
Ja, ich weiß ja nicht, warum du jetzt das mit dem Gehalt nochmal aufgebracht hast, ob das irgendwas mit dem Humankapital zu tun hatte. Oder ob wir jetzt.
Ach so, war das mein Verschulden? Nee, es gibt dazu auch noch, weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Es gibt dazu auch noch eine Studie vom Handelsblatt, habe ich neulich einen Artikel gesehen. Das Handelsblatt hat so eine, ich weiß nicht, also mich schüttelt es da immer, wenn ich sowas lese. Da gibt's die Titelstory hieß Einkommensvergleich. Mit diesem Gehalt gehören sie zu den oberen 10%. Also ich weiß nicht, wer ich war. Also, ist für mich immer schwer vorstellbar, wer will zu den oberen 10% gehören oder wer echt. Ich finde das echt ganz ganz sonderbar. Naja, auf jeden Fall kann man auch nochmal verlinken, kannst du da dann dein monatliches Bruttogehalt eintragen und dann siehst du, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung mehr oder weniger verdienen als du. Und dann kann man sich sein Selbstwertgefühl übers Gehalt holen oder Minderwertigkeitskomplexe.
Was halt auch noch krass ist, habe ich dir ja auch gesagt, das sind ja zum Beispiel Selbstständige gar nicht mit einbegriffen. Da müsste man einfach mal den Nettowert nehmen, Jahreseinkommen.
Ah ja, genau, netto ist es. Also das netto musst du eintragen.
Ah, okay. Ja. Also übers Handelsblatt kann man das finden. Verlinken wir auch in den Shownotes.
Genau. Kannst du es einfach, ja.
Alright, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Frage, ja? Okay, jetzt habe ich genug deine Struktur durcheinander gebracht. Jetzt können wir auch wieder übergehen zu Julians Podcast.
Achso. Ja, nächster Punkt wäre, wie geht's dem DAX?
Genau, wie geht's dem DAX? Nächster Punkt, erster Punkt. Das andere war alles eingeschoben von mir.
Genau, also mein erster Gedankengang war hier, weil hier Jahresende jetzt gerade ist und wenn man jetzt sich so ein bisschen mit Finanzen beschäftigt oder vielleicht du ja auch, dass du dir denkst, wie geht's denn weiter nach diesem komischen Jahr 2021 und was schreiben denn irgendwelche Magazine dazu, was denn gute Chancen wären fürs neue Jahr zu investieren etc., was ändert sich?
Ja.
Und da habe ich mir mal vom Anlegermagazin Barron's, das ist ein recht bekanntes, also es ist jetzt natürlich sehr auf dem amerikanischen Markt gelegt.
Was denn? Du wolltest mich doch fragen, wie ich das sehe, was ich denke.
Nö, es geht jetzt, ist mein Podcast.
Aber bevor ich den Einschub gemacht habe, hast du gesagt, wie siehst du das denn mit dem, was denkst du mit deinen Anlagen?
Ja, es war nur so eine Alibi-Frage, aber eigentlich wollte ich das nur nutzen, um dich jetzt so zu fragen und dann mein, also so, wenn ich frage, wo warst du denn im Urlaub und dann von meinem Urlaub erzähle.
Ah ja, genau. Ey, das sind echt diese Leute, die dann immer irgendwas erzählen wollen, irgendwie sagen, ey, kennst du eigentlich hier, was weiß ich, kennst du Kuba? naja, das ist doch da irgendwie hier Havanna, Dings. Ja, genau, ich war eigentlich jetzt 3 Wochen dort und dann geht's los.
Ja.
Nee, erzähl ruhig.
Okay. Ich habe mir das vom Anlegermagazin Barron's, das ist ein amerikanisches, bekanntes Anlegermagazin, angeguckt, was die eigentlich so schreiben für den amerikanischen Markt. Weil die machen am Jahresende immer ihre Top-Picks fürs nächste Jahr. Also sie sagen, das sind jetzt 10 Einzelaktien. 10 Einzelaktien, wo sie denken, dass sie nächstes Jahr, also sprich im Jahr 2022, eine gute Rendite erwirtschaften werden. Was glaubst du, sind so typische, oder was könnte da dabei sein? Was glaubst du denn, wie es nächstes Jahr aussieht an den Börsen?
Ich habe ja gar keine Ahnung. Also jetzt erstmal ganz fetter Disclaimer, oder? Wir wissen eigentlich nichts, vor allem ich nicht. Aber, also das haben wir letztens ja schon im Podcast gesagt und das sieht man ja auch an den Depots, zumindest ich an meinem, du wahrscheinlich auch an deinem, dass so Einzelaktien gerade ganz schwer haben und so die ganzen ETFs, also die ganzen Indexfonds oder wie man das nennt, eigentlich ganz gut laufen. Und wir aber nicht wissen, ob das jetzt weiter so bleibt, ob das nur, warum das jetzt so ist. Deswegen glaube ich schon, dass die wahrscheinlich weiterhin gut laufen. Also gerade jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Tech-ETF, warum sollte der nicht gut laufen? Also ich sehe jetzt da keinen Grund, warum das nicht so sein soll.
Oder? Ich glaube, wir müssen eindeutig das Konzept ändern. Wir müssen wieder meine Stärken an die richtige Position stellen und deine Stärken an die richtige Position.
Ja, dann frag mich doch nicht so.
Ab jetzt machst du die Strukturen und ich tu angewidert deine Fragen beantworten.
Hm. Ja, du kannst auch einfach in mein Wort fallen und sagen, was quatschst du für einen Stuss? Ist nicht so.
Das war ja gar nicht so verkehrt. Aber es,
na dann
sag. Also was du gesagt hast, war ja dieses Thema ETF versus Einzelaktien. Das haben wir jetzt beobachtet. Dass jeder, der vielleicht, es gab eigentlich eine gute Rallye und das Jahr 2021 war auch sehr erfolgreich. Aber wenn man differenziert da ein bisschen drauf guckt, dann hatten viele auch den Eindruck, für mich gab es gar keine Rallye. Und das waren die Leute, die eher kleinere, also weniger stark kapitalisierte Einzelaktien hatten. Vor allem im Tech-Bereich, die haben nämlich stark verloren. Und das ist, denke ich, was du meintest. Also es gibt da so zwei Seiten der Medaillen, das kapitalstarke Firmen wie in Amazon, Apple, Microsoft etc., das ging alles nach wie vor total gut und die sind ja auch dann, haben hohes Gewicht in den ETFs, also in den Fonds und dadurch ziehen die Fonds natürlich auch mit. Aber eben kleinere Aktien hatten es eher schwer. Und deswegen war das, muss man ein bisschen gucken, wo man drauf guckt, aber insgesamt betrachtet, das Big Picture war es ein sehr erfolgreiches Jahr 2021. Und deswegen wirst du das vermutlich auch in deinem Depot merken, dass das, wenn du jetzt viel in so ETFs investiert hast, in diversifiziert, in große kapitalisierte Firmentitel, dann lief das in der Regel sehr erfolgreich. Und was jetzt Barron's macht, die nehmen natürlich jetzt Einzelaktien und sagen halt, okay, wir investieren jetzt nur für den Fallbeispiel, wir investieren nur in Einzelaktien und gucken, welche ist ihrer Ansicht nach nächstes Jahr sehr erfolgreich. Und dazu zählt, und ich nehme dir die Antwort jetzt vorweg, gehört zum Beispiel so ein Amazon nach wie vor. Also so ein riesiger Tech-Tanker. Hast du eine Idee, warum die nach wie vor auf Amazon gehen oder investieren würden?
Naja, weil es ja riesig ist und gut funktioniert. Warum soll das jetzt weniger gut funktionieren? Das kann ja nur weniger gut funktionieren, indem noch was Besseres kommt. Und ich merke es ja selber an mir jetzt, gerade dieses Weihnachten zum Beispiel, da habe ich alles über Amazon bestellt, was einfach, weil der Große echt so die Kleinen frisst und das einfach am besten funktioniert. Du weißt, du kannst reklamieren, du kannst zurückschicken, du hast alle Freiheiten als Kunde und genauso Amazon Prime, also alles, was damit dranhängt, die sind einfach riesig und sind halt auch gut. Aber weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, warum es nicht gut laufen soll.
Was hast du denn für eine Vorstellung, also alles richtig, was du sagst, was hast du denn für eine Vorstellung, wie groß Amazon ist im Vergleich zum größten deutschen Börsenunternehmen?
Also SAP?
Nee, nicht ganz. Das größte ist tatsächlich derzeit Linde.
Was ist das? Ach so, Linde. Warum das so ist?
Also Linde hat gerade eine Marktkapitalisierung von ungefähr 160 Milliarden. So viel müsstest du bezahlen, um Eigentümer von Linde zu werden.
Ja, keine Ahnung, weil Amazon einfach jeder Mensch nutzt. Also jeder einigermaßen, wie soll man das denn nennen, Industrialisierte. Wir haben immer noch eine riesige Weltbevölkerung, die keinen Zugriff hat, keinen Zugang zu Internet oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, alle, die das einigermaßen haben, die nutzen das inzwischen. Ich meine, das merkst du ja in der eigenen Familie irgendwie. Es gibt ja immer noch Sachen, so Tech-Sachen, wo jetzt unsere Eltern vielleicht gar nichts mit zu tun haben. Aber Amazon ist wirklich für jeden.
Und was glaubst du, wie viel größer ist jetzt Amazon gegenüber? Ach so, wie viel größer?
Boah, na gut, 160 Milliarden. Bewertung. Ist schon eine riesige Zahl. Ich hätte jetzt gesagt, gar nicht mal so viel mehr. Vielleicht, wenn es hochkommt, das Doppelte.
Nee, das Zehnfache. Also Amazon ist gerade 1,7 Trillionen wert.
Brutal, sind die größten der Welt?
Oh, Entschuldigung, ich komme immer durcheinander mit Billion. Also Billions sind ja im Englischen, die Billions sind ja die Milliarden, also 1.700 Milliarden. Also genau, 1,7 Trillionen, ja, genau.
Ja, das Crazy. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also sind die größten der Welt, Amazon?
Nee, Apple ist das größte Unternehmen der Welt.
Immer noch?
Ja, deutlich. Okay. Genau, also völlig abgefahren und es gibt jetzt, und das sind halt diese, was ich meinte, diese großen Tanker ziehen halt. Und das ist, was Karl Marx schon vor 200 Jahren sagte, das ist die Konzentration des Kapitals. Ja. Du hast so eine riesige Krake, die alles in sich, so ein schwarzes Loch, das alles in sich reinzieht. Und obwohl man jetzt schon diese hohe Bewertung hat, sagt zum Beispiel Barron's, naja, sie würden trotzdem noch in Amazon investieren fürs nächste Jahr als ihr Top 10 Aktien, weil sie eben sagen, das ist das temiest Unternehmen, das sie kennen. Und temiest, weißt du, was das bedeutet? Das ist ein ziemlich so ein spezifischer Begriff.
Nee.
Also TAM sagt man, das ist der Total Addressable Market. Und das ist das, was du eigentlich auch schon gesagt hast. Also wie viel, wenn ich jetzt einen Markt abschöpfen kann, dann ist Amazon natürlich prädestiniert dafür, weil du kommst in jede Ecke. Du kommst in jede Ecke, sowohl mit deinem das, was du bestellst, als Privatmensch, aber auch eben für große Firmen über ihr Amazon Web Services. Also dieses Konzept der Digitalisierung, beziehungsweise dass du digital unendlich hebeln kannst, beziehungsweise alles auf der Welt erreichst und unterschaffen kannst in jeglicher Branche, in jeglichem Produkt, hat halt ein unglaubliches Potenzial. Und deswegen sagen die, würden sie nach wie vor in Amazon investieren.
Ja, ich habe das mal gehört, dass die Web-Services eigentlich noch viel größer sind, wie das, was man von Amazon sieht. Also wie so ein Eisberg. Wir sehen eigentlich nur diesen Versandservice in Amazon Prime und dass da ein viel größerer Teil irgendwie unter der Oberfläche liegt.
So ist das. Also dieses Amazon Web-Services, sagt Barron's auch, ist ihrer Meinung nach alleine schon eine Trillion wert. Und das ist ihrer Meinung nach noch gar nicht reflektiert.
Und was ist dann jetzt noch bei den Top Ten? Das wollen jetzt alle wissen.
Also, ich lese nur mal vor, weil ich wollte eigentlich zu einem anderen Thema. AT&T, also der Technologie, Telekommunikation, Entschuldigung, Konzern, Gibt es ja auch nicht so viele in den USA. T-Mobile natürlich noch und wie heißen die anderen noch? Mir fällt es gerade nicht ein.
Verizon oder sowas?
Nee. Ja, danke. Genau, so ist das. Verizon Communications ist der dritte. Also auch ein sehr konzentrierter Markt und die hatten auch sehr gelitten, deswegen AT&T. Berkshire, also das Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett. General Motors, weil sie sagen, die haben im Vergleich zu Tesla sind die sehr gut aufgestellt und halt nur sehr gering bewertet derzeit. Bin ich sehr gespannt auf die Aussage. Hertz, also der Autovermieter. IBM. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson nicht wegen der Impfung, sondern weil die eine sehr gute Gesamtproduktpalette im medizinischen Bereich haben. Laut Barron's. Nordstrom und Royal Dutch Shell, also Mineralöl. Und Visa, das sind ihre Top 10 Picks. Was ich eigentlich damit sagen will, ohne das groß zu bewerten, niemand hat eine Glaskugel, also no one knows irgendwas. Es ist alles sehr individuell und es gibt überhaupt gar keine Gewissheit, dass das so passt. Und fairerweise sagt Barron's auch, machen sie den Vergleich auch mit ihren Top 10 Aktien aus 2021. Also die sie damals prophezeit haben. Und die sind, ich glaube 0, irgendwas Prozent unter der Benchmark, also unter einem Leitindex. Das heißt, hättest du jetzt einfach in irgendeinen ETF investiert, wärst du auf dasselbe rausgekommen. Mhm. Long story short. Also immer vorsichtig sein mit irgendwelchen Outlooks, niemand weiß es. Am Ende regiert oft der Zufall und nicht die Kompetenz.
Da kann ich ja eine kleine Anekdote aus meiner Weihnachts-Lotto-Geschichte erzählen. Also jede Weihnacht spiele ich
Lotto. Hast gewonnen, ja.
Nein, ich habe auch in diesem Jahr nicht gewonnen. Aber ich habe mir jetzt da mal diese Quoten angeguckt und da kann man sich auf der Lotto-Seite auch wie nennt man das denn? Also angucken, was die Wahrscheinlichkeit der Zahlen ist. Also welche Zahlen immer kommen, kann man gucken, wie oft die Zahlen kommen. Und es gibt ja Zahlen, die halt viel mehr gezogen werden wie andere Zahlen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich nehme nur die Zahlen, aber das ist genau dasselbe. Also das kann man einfach nicht. Das ist ja völlig random. Also.
Ja.
Aber es ist trotzdem krass. Kannst du das hier, was weiß ich, wie man das in welcher mathematischen Richtung man das erklären kann, aber warum werden denn manche Zahlen mehr gezogen wie andere?
Ich finde es sehr fragwürdig, also dass das statistisch bewiesen ist, weil nach dem Gesetz der großen Zahlen.
Die haben es einfach nur aufgeschrieben und es ist halt so.
Ja, und wie oft haben die das gemacht? Also wie oft haben die das aufgeschrieben? Weil irgendwann müsste es sich einpendeln und es müsste eigentlich alles gleich verteilt sein.
Ja. Ist was hast du gesagt? Das Gesetz der großen Zahlen?
Ja.
Das geht so.
Das geht so, ja.
Na, geil. Gut, nee, mach weiter. Es ist sehr spannend, deine...
Mein Monolog. Okay, das war's zum Outlook. Wir werden sehen, in was investierst du denn in 2022? Rein finanziell.
Cannabis.
Okay, gut.
Nee, finanziell. Na, ich investiere in eine Immobilie.
Na, das ist doch was.
Ja, vielleicht auch nicht. Aber da muss man wieder dazu sagen, ich weiß nicht, ob du auch in die Richtung schon hin willst, aber wir wollen ja sicherlich so ein bisschen drüber reden, oder? Ich habe mir das notiert. How to spend money to be happy.
Ja, du hast direkt die Brücke geschlagen, ja.
Ja, how to spend money to be happy. Und da kann man, also wirst du uns jetzt wahrscheinlich gleich sagen, verschiedene Ansichtsweisen. Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht und mir ist nur eingefallen, es gibt halt den kurzen Kick, den kann man sich aller Nase lang holen. Und das ist eine Droge, wie jede Droge auch, wie jede andere. Man denkt halt so, boah, das wäre jetzt irgendwie cool. Und man macht es halt und kauft sich irgendwelchen Schrott. In dem Moment macht es einen wahrscheinlich total glücklich, aber wenig später schon nicht mehr. Und es gibt halt die Long-Term-Investments. Und die sind halt, da muss man sich genau überlegen, was will ich? Also fällt ja den meisten total schwer, mir auch, dir wahrscheinlich auch. Also was will ich in 10, 20, 30 Jahren? Das kann man nicht wissen. Und umso mehr man ein Gefühl dafür hat oder vielleicht schon viel ausprobiert hat, umso besser ist das. Und so eine Investition, die tut natürlich langfristig gut.
Schön gesagt. Genau, also es ist tatsächlich so, es gibt einen sehr interessanten Podcast, dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube, der heißt irgendwie How to Become a Better Human. Also total cheesy. Aber da kommen aus ganz verschiedenen Disziplinen Fachleute zusammen und erzählen so ein bisschen. Also ein bisschen so ähnlich wie TED Talk. Kennt ja bestimmt auch jeder. Und ich bin da aufmerksam geworden, weil es war Michael Norton da. Und Michael Norton ist Professor an der Harvard Business School und befasst sich viel mit so soziologischen Themen. Unter anderem mit How to Spend Money to Buy Happiness. Und das ist genau das, was du sagst. Also wir geben ja permanent, wir sind ja alle richtige Konsumopfer oder wir wollen investieren. Wir geben permanent in unserem System Geld für irgendwelche Dinge aus oder Energie für irgendwelche Dinge. Wir investieren, konsumieren und die Art und Weise, in was und wie und warum wir investieren, stellen wir uns oftmals nicht, sondern wir sind da oft affektgetrieben und ich denke auch ein bisschen weniger reflektiert. Also ich nehme mich da selber natürlich auch nicht aus. Es ist, glaube ich, einfach so ein menschliches Ding. Und Michael Norton hat sich dem eben ein bisschen angenommen und wollte es ein bisschen aufdröseln und hatte da sehr, wie ich finde, sehr interessante Erkenntnisse. Und um das mal runterzubrechen, hat er 5 Prinzipien aufgelistet. Und diese 5 Prinzipien, ich frag mal direkt zurück, was glaubst du, sind so 5 Prinzipien, die dein Happiness-Grad im wie du Geld ausgibst, beeinflussen?
Dass man hinterher glücklich ist über die Investition, meinst
du? Ja, also was sind so große Stellschrauben? Was macht jetzt eher eine Investition, macht dich glücklicher und welche eher weniger glücklich?
Na, ich denke, einmal ist es die Investition.
Oder kannst du es ja für dich sagen, was macht dich glücklich, was weniger glücklich?
Naja, es ist ja das Long-Term-Ding. Also umso länger man von der Investition was hat, umso besser. Dann ist es wahrscheinlich was man sich lange überlegt und lange haben will. Also nicht so ein Impulskauf, sondern irgendwas, wo man lange drauf hinarbeitet. Ich merke es ja an mir. Also ich meine, ich bin ja durch meinen Job, kriege ich ja allerhand Sachen geschickt, die ich natürlich auch brauche, teilweise aber auch nicht brauche. Also es ist ja logisch, wenn ich irgendwie für meinen Klamottensponsor zum Beispiel, die haben halt jedes Jahr eine neue Kollektion und für die mache ich nur Sinn, wenn ich, also nicht nur, aber auch natürlich immer die aktuellen Sachen anhabe. Und die Alten sind ja deswegen nicht schlecht. Und das nimmt mir dann irgendwann die Happiness daran, mir selbst Sachen zu kaufen, weil der Wert verloren gegangen ist für mich.
Sehr interessant. Weil kleiner Spoiler, es ist tatsächlich ein Prinzip und es nennt sich Make it a treat. Also mach es zum Leckerbissen, mach es besonders. Und genau das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Und Michael Norton sagt dazu, also the more you have, the less you like it.
Ja.
Und das ist wie so eine, fand ich auch da, er hatte die schöne Metapher von der Werbung in einem Film, wenn du privat Fernsehen guckst. Wenn das ist dann der gegenteilige Effekt, eine Werbung unterbricht die Verfügbarkeit und steigert das Verlangen, dass es wieder weitergeht. Also währenddessen, wenn du zu viel guckst, hast jetzt die Augen verdreht. Ich weiß gar nicht, ob das Beispiel hier überhaupt noch so passt, aber ungefähr so. Ich lasse es mal so stehen.
Sag doch mal, was, wenn du Werbung guckst, dann?
Naja, dann hast du ja auch, dann ist es ja nicht mehr verfügbar. Also jemand nimmt dir diese Verfügbarkeit ja kurzzeitig weg und dadurch steigert das ja bei dir auch wieder, weil du hast es jetzt nicht mehr präsent. Also das ist, du kannst den Film jetzt nicht weitergucken und deswegen hast du ein Verlangen, das jetzt wieder weiter, also das Verlangen steigt wieder, den Film zu sehen.
Ja.
Ja.
Es ist ja auch meine Theorie, dass das ja auch unsere Chance aus der Impfkrise ist. Einfach mal sagen, ist jetzt nicht mehr. Es wird nicht mehr geimpft. Impfstoff gibt's nicht mehr.
Ja.
Für alle.
Guter Plan, Dr. Mart.
Und dann wollen es alle haben, auch die es jetzt nicht haben wollen. Oder man hat.
Ja, ich habe das.
Es war da auch so eine Theorie, dass man von Anfang an hätte sagen können, Impfstoff ist mega teuer. Jeder, der sich impfen lassen will, muss hier irgendwie also jetzt nicht mega teuer, aber halt, keine Ahnung, 50 Euro zahlen. Die Impfung kostet 50 Euro.
Ja, dass du es quasi rar machst, ja. Ein satirischer Rückblick hat irgendwie, habe ich noch nicht gesehen, fand ich auch lustig. Die haben gesagt, es hat jetzt irgendwie dann doch geklappt mit dem Impfen, weil man ein Impfverbot eingeführt hat und dadurch alle Weigerer sich gesagt haben, wir lassen uns das Impfen nicht verbieten und haben sich deswegen dann impfen lassen.
Ich habe mir das auch jetzt schon ein paar Mal überlegt, ob man diese Leute, die ja definitiv Sprung in der Schüssel haben, also für mich eigentlich, für das Unwort dieses Jahres ist für mich eigentlich Querdenker. Weil das Wort Denken darf man bei denen gar nicht in den Mund nehmen. Die denken nicht. Das ist nur ein Impuls. Die fühlen sich aus irgendeinem Grund unverstanden und wollen auch irgendwie mal was in der Hand haben gegen die da oben. Und ich bin mir sicher, dass man die mit einem ganz einfachen psychologischen Trick austricksen kann. Also großer Aufruf an alle Psychologen da draußen. Denkt euch mal was aus, wie man diese einfachen Leute aus der Reserve locken kann. Das kann ja nicht so schwer sein.
Ja. Was hast du mal gesagt, dass dein Wahlslogan ist?
Ach so, Klimawandel, Rückbau. Weil ich bin mir sicher, die hören nur Rückbau. Rückbau ist immer gut. Rückbau hört sich immer nach negativ und dagegen an.
Ja, sag ich doch. Also wir sind jetzt für das Impfverbot.
Genau, für das Impfverbot. Impfverbot, ja. So eine Art. Also wir sind ja auch immer offen. Ihr könnt uns gerne schreiben, falls jemand Ideen hat. Also ich sage mal, ich habe auch einen Draht nach oben, ne? Ich habe einen guten Draht zum
zum Landrat.
Nein, ja, zu dem auch, ja. Ach so. Das ist eine Fahrradgruppe.
Cem Özdemir ist dein Buddy.
Genau, das ist mein Buddy. Also wenn jemand eine Idee hat, ich hätte eine Nummer. Gut, kannst du weitermachen.
Sehr gut, hätten wir das. Können wir Cem Özdemir nicht mal einladen?
Naja, das müsste man vielleicht ein bisschen besser vorbereiten, nicht so wie jetzt.
Danke. Also, nächster Punkt.
Also, Entschuldigung. Nein, ich bin halt nicht vorbereitet. Okay, nächster Punkt.
Also, gut. Also, es war ein Prinzip, also dieses Make it a treat, mach es zum Leckerbissen. Ich finde es persönlich ja auch, dieses ganze Verfügbarkeit, also wir leben ja in der maximalen Verfügbarkeit, macht sehr unglücklich. Also dadurch, dass das alles verfügbar ist und weniger besonders und rar, verliert es ein bisschen an Wert. Also du kannst dir jeden Film angucken, du kannst dir alles sofort bestellen, solange es keine Halbleiter sind.
Das ist ja der einzige Grund, warum Leute Kaviar und irgendwie Trüffel so geil finden.
Ja, weil es selten ist, ja.
Genau, also man kann diesen Geschmack ja 100% nachbauen. Oder Champagner oder so. Ich meine, da lobe ich mir den guten alten Rotkäppchen. Der prickelt, macht besoffen, sieht gut aus. Warum so einen 1.000 Euro teuren Dompi oder so holen?
Ja. Wie mein Bruder gesagt hat, nee, lass mal, ich trinke nur Champagner.
Ja, an Weihnachten. Ich so, ich habe ein Rotkäppchen mit. Nee, lass mal, ich trinke nur Champagner. Mhm.
Jo.
Gut, dann nicht. Mehr für mich.
Dieses Prinzip mit der maximalen Verfügbarkeit, also das ist jetzt auch keine, wie sagt man, hat man das Rad jetzt auch nicht neu erfunden. Gibt's ja auch schon oft und wurde oft diskutiert. Und einer hat mir dazu geschrieben in einem Buch, der hat so eine Schneefallmetapher gemacht. Der hat gesagt, also du dadurch, dass alles verfügbar ist, freust du dich weniger. Ja, weil du kannst alles besorgen. Aber du freust dich über Dinge mehr, die du gar nicht beeinflussen kannst und die nicht ständig verfügbar sind. Zum Beispiel Schnee. Also wenn du jetzt sagst, ich will Schnee an Weihnachten, kannst du das ja nicht beeinflussen. Aber wenn es dann schneit oder so, das hat einen ganz anderen Wert als Dinge, die eben verfügbar sind.
Ja, das ist eine gute, das ist echt, das ist gut. Genauso wie jetzt wir immer sagen, in die Sonne, wir müssen alle in die Sonne, wir müssen in den Süden, habt ihr es gut, ihr könnt in Urlaub fahren. Dabei solltet ihr einfach von uns lernen. Wir haben neuerdings gelernt, das geilste Wetter ist Regen und Grau. Da kann man keinen Sonnenbrand kriegen, es blendet nicht in den Augen, das ist perfekt.
Ja, guter Tipp.
Ah, hört auf mich.
Okay,
das sage ich aber auch nur, weil wir nicht nach La Palma können diesen Winter.
Also weitere 5 Kernprinzipien, die dieser Kollege rausgefunden hat, ist, ich lese es mal auf Englisch vor, ich denke jetzt mal, das versteht man schon. By experiences, also Erfahrungen haben natürlich immer einen besonderen Wert.
Ja, immer fertig eine Kurse bei Steffi Martbogen.
Zum Beispiel. Time natürlich, also by time ist so ein zentrales Element. Und was man vielleicht auch noch ein bisschen ausführen kann, ist pay now, consume later, nennt er das.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint
ja,
ist?
Ja, 100%. Weil es gibt ja Sachen, die benutzt man, oder meistens ist es bei Dienstleistungen so, das lässt man halt irgendwie machen über einen längeren Zeitraum, irgendwie zu einem Stundensatz oder so, und am Ende muss man das bezahlen. Und das tut halt weh.
Ja.
Besser ist, man hat vorher bezahlt und dann wird es gemacht.
Ach so, nee, das, ja, trifft bestimmt auch zu. Er hat es so erklärt mit, du kaufst dir zum Beispiel Urlaub. Also er spricht immer von Anticipation, also kann man auch im Deutschen Antizipation übersetzen, gibt es ja auch das deutsche Wort. Das heißt, du buchst dir jetzt einen Urlaub für den Sommerurlaub, bezahlst ihn und freust dich dann 3 bis 6 Monate auf diesen Urlaub und hast einfach diese Strecke, diese Zeitdauer einfach ein bisschen verlängert und nachhaltiger gemacht.
Ja.
Also oft ist diese, nicht ja natürlich dann dieses, bis die Ware oder das Produkt oder was auch immer dann kommt, das ist ja dann auch schnell wieder erledigt, aber die Zeit dahin gehört ja auch dazu, beziehungsweise kann auch ein bestimmtes Glückserlebnis sein, beziehungsweise Vorfreude auslösen. Also Antizipation ist bei ihm auch ein ganz, ganz großes Thema.
Und wie würdest du by time machen? Weniger arbeiten.
Ja, also ich denke mal, das Größte, ja, natürlich, also dieses Verhältnis zwischen Zeit, muss man auch wieder unterscheiden, bist jetzt, hast du zumindest ein Angestelltenverhältnis, hast natürlich, dann ist es ja nicht direkt die Zeit, die du für dich investierst, sondern nur indirekt, indem du natürlich dafür entlohnt wirst, klar. Aber es ist jetzt oftmals keine Zeit, wo du sagst, das mache ich jetzt ausschließlich, weil ich Lust drauf habe, sondern es ist immer ein gewisser Grad an Verpflichtung oder Zwang damit verknüpft. Von daher kann man natürlich auch zum Beispiel sowas wie Homeoffice hat natürlich auch einen großen By-Time-Effekt, weil natürlich einfach, oder allein, dass du Veranstaltungen, Messen und solche, so ein Firlefanz alles weglässt, und vielleicht Zeit verschiebst in andere Prioritäten, kann das natürlich je nach eigenen Nutzen kann das natürlich schon ein großes Gewicht haben. Und da wäre ich auch schon beim letzten Punkt, und das ist, glaube ich, der entscheidende, den er als 5. Prinzip genannt hat, invest in others. Also investiere in andere, in Mitmenschen. Das ist ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal, und ich glaube, bei dir ist das so ein ganz großes Thema.
Bei mir? Wieso?
Naja, weil du schon immer willst, dass alle anderen glücklich sind.
Ist das so?
Auf jeden Fall.
Das würde ich mir jetzt, also das sagt man ja über sich selber nicht, aber wenn du das sagst, ja, es macht mir schon Spaß. Wenn andere glücklich sind, ist schon schön. Ich habe das jetzt an Weihnachten gemerkt. Das war irgendwie, ich habe ja auch Geschenke bekommen, aber irgendwie war mir das so, also nicht völlig egal, aber das war so, ich habe mich 1000-mal mehr drauf gefreut, wenn andere die Geschenke auspacken, die ich gemacht habe, wie Geschenke zu bekommen. Und das ist eigentlich, ich habe mir fast bei Geschenken, die ich bekommen habe, teilweise, wenn du jetzt für diese Person, also ich habe ja auch einen Haufen Briefe bekommen und Pakete, wenn ich jetzt für diese Person nichts hatte vorher, weil ich da vielleicht nicht dran gedacht habe, dann fühle ich mich direkt so schlecht. Also ja, das ist schon, macht schon glücklich, andere irgendwie glücklich zu machen.
Mir ist es auch beim Geschenke-Thema dieses Jahr aufgefallen, dass gerade, ich zähle uns mal zu älteren Menschen, dass da dieses Geschenkeprinzip komplett umschlägt. Also, dass du eigentlich gar nicht mehr interessiert bist, ein eigenes Geschenk zu kriegen, sondern es fast schon unangenehm ist und eigentlich nur Bock hast, Geschenke zu verteilen und gucken, wie die Menschen drauf reagieren,
ja,
auf das
total.
Geschenk.
Ja, Das ist echt so, als Kind war das, war einem das so, da war man einfach, da wusste man, ich werde beschenkt, heute bin ich dran.
Genau.
Und dann haben wir alle Alten gesagt, nee, uns brauchst du nicht schenken. Und ich dachte mir so, das sagt er doch nur so.
Ja, genau, der will bestimmt was und ist voll enttäuscht, wenn er nichts kriegt. Aber nee, eigentlich ist er voll happy, wenn er sie nichts kriegt. Also ich wäre happy, wenn ich nichts bekommen würde.
Gut, das merke ich mir.
Nee, genau. Aber auf jeden Fall, was ich da auch schön fand, der Michael Norton hatte dann ein cooles Beispiel gebracht, was mich auch so ein, was auch bei mir hängen blieb. Und der hat so ein Kaffeebeispiel gebracht. Der hat gesagt, und das ist auch ein zentrales Element, da sagt die Größe des Betrags ist nicht entscheidend für ob das jetzt eine glückliche Investition ist oder nicht. Und hat da ein Kaffeebeispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn du dir einen Kaffee kaufst, dann hat es eine geringe Glückssteigerung, weil du A, natürlich schon 10.000 Kaffees getrunken hast, das ist nichts Besonderes und so what. Aber wenn du jetzt nur für 3 Euro oder in Plesser 1,50 € einen Kaffee für jemand anders ausgibst, dann ist das was Besonderes und nur diese, nur dafür, die Unterscheidung ist ja nur, dass es nicht für dich ist, der Kaffee, sondern für jemand anders, aber der Nutzeneffekt oder dieses Glücklichkeitszuschub ist enorm dadurch. Mhm. Und das zeigt ganz schön, dass auch dieser Betrag, also es kann ein minimaler Betrag sein, ja, aber allein dieses minimale, diese Unterscheidung, es ist für andere und nicht für dich, ist ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal und hat einen riesen Effekt.
Sollte ich mir gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, wenn andere Leute mir was ausgeben?
Nee, das machen sie eigentlich für dich. Für sich, ja.
Sehr gut. Das ist gut, ja.
Ja, und er hat auch das Schöne, und er hat auch gesagt, naja, es gibt dann so ein, also diese Social Stuff, hat er halt gesagt, der ist halt unglaublich wichtig nach wie vor. Und es gibt auch nach wie vor, er hat auch gesagt, there's no building called the anonymous building. Also jedes, auf jedem Building steht irgendein Name drauf. Und das ist halt einfach dieses Prinzip der Anerkennung, das in unserer Gesellschaft so mächtig ist.
Ja, ich warte immer noch drauf, dass ein Plätzchen eine Straße nach mir benannt wird.
Warum?
Ich weiß nicht, was ich noch alles tun muss. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schön.
Wäre angebracht.
Es wäre jetzt auch mal an der Zeit. Vielleicht hört ja der Bürgermeister zu.
Ich glaube nicht.
Doch, wenn er zuhört, hat er schon einen guten Wahlspruch für die nächste Legislaturperiode.
Ja.
Klimawandelrückbau.
Das ist und, das, ich wähle dich auf jeden Fall.
Und Impfverbot.
Pro Impfverbot. Klimawandelrückbau und Impfverbot. Damit gewinnst du bestimmt.
Ja.
Okay, noch, dann können wir so abschließen. Fun Fact noch, Kreditkarten machen unglücklich.
Kreditkarten?
Weil du nicht weil du eben nicht bezahlst, sondern du bestätigst nur. Also du hast dieses Prinzip nicht, dass du wirklich was investierst, sondern das ist keine bewusste Entscheidung. Es ist nur so ein Confirm und kein wirklich Geld ausgeben. Und dadurch, dass es digital ist, ist es eh nochmal schwieriger zu greifen. Fand ich auch sehr interessant. Und so ein Key-Takeaway war auch noch, ich lese es mal auf Englisch vor, weil die deutsche Übersetzung jetzt wahrscheinlich ein bisschen haken würde. Investments in something that changes relationships will make a real change.
Hochzeit.
Zum Beispiel. Genau. Nee, das war mein Beitrag zu Michael Norton.
Was changed denn Relationships?
Naja, also über alles, was es ist ja auch dann so ein bisschen, kann man dieses Wort Nachhaltigkeit ja auch wieder reinbringen. Das bleibt halt dann auch einfach. Also wenn du Zeit jetzt zum Beispiel mit deinen Enkeln oder Nichten, Neffen verbringst oder irgendwas Tolles machst, wo der Erinnerungseffekt unglaublich groß ist, dann ist das ja wirklich ein Aufbau von einer Beziehung, also eine beziehungsfördernde Maßnahme und was ganz anderes, als wie wenn du sagst, Ja, hier die den Sack Kartoffeln, den bezahle ich mal. Das ist genau, hat halt einfach einen ganz anderen Wert. Und am Ende, was halt wirklich bleibt, ist das Investment in seine Mitmenschen.
Ja, auf alle Fälle. Also, ich finde jetzt immer krass, wenn du überlegst, also viele Sachen, die in meiner Vergangenheit passiert sind oder als Kind oder was weiß ich, also meine Mutter oder andere Leute erinnern sich daran. Oder auch teilweise Sachen, die im letzten Jahr passiert sind, an die du dich vielleicht erinnerst. Viele Sachen, an die erinnere ich mich einfach nicht. Die sind für mich nicht existiert. Also die haben nicht existiert, die sind nicht passiert, weil ich erinnere mich nicht dran. Und es gibt halt wenig Sachen, an die ich mich wirklich erinnere. Und das sind halt immer so, ja, wahrscheinlich die, wo sich dann irgendwer viel Mühe gegeben hat für. Oder die irgendwie prägend waren.
Ja.
Genau. Ach, Deep Talk hier.
Tja, das passiert, wenn ich die Agenda übernehme.
Ja, da hast du ja wieder schön hier. Schöne Emo-Folge.
Ja, bitte. So, letzter Punkt auf meiner Agenda. Finanzen für Frauen. Wie siehst du das?
Es gibt, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Es gibt genau zwei Sachen, zwei Fragen, die ich hasse, wenn ich irgendwie wenn Interviews mit mir
Na,
gemacht
deswegen
werden.
stelle ich sie dir jetzt.
Die eine Frage davon ist, wie lange kannst du das noch machen, den Sport und den Job? Und die zweite Frage ist, wie ist das so als Frau in einem Männersport?
Was sagst du da drauf? Wie ist es so als Frau in einem Männersport?
Für mich ist das kein Männersport und es gibt doch keinen Männer- und Frauensport. Das ist Humansport.
Gute Antwort. Ich bin bei dir.
Was ist die Frage?
Aber jetzt mal so ganz ernsthaft gefragt, glaubst du, man muss jetzt so, wir machen ja Podcast hier ein bisschen so Aufklärungsarbeit. Und findest du es wichtig in dem Teil, ups, fallen mir gleich die AirPods aus dem Ohr, findest du es wichtig, bei dem Thema jetzt wirklich auch nochmal zu unterscheiden zwischen Finanzen für Frauen und Finanzen für Männer?
Also ja, ich finde es richtig. Ich finde es auch beim Radfahren wichtig, richtig. Für mich ist es halt nichts. Aber ich kenne genug Frauen, die genau sowas brauchen. Die, also ich hatte halt Glück mit meiner, was weiß ich, meiner Vergangenheit, meiner Erziehung, meinem Lebensweg, dass ich überhaupt keinen Nachteil sehe, darin eine Frau zu sein, in keinster Weise. Aber ich weiß natürlich, die Zahlen belegen was anderes, sei es hier Gender Pay Gap, körperliche Nachteile und so weiter. Oder auch psychologische Sachen einfach. Dass Frauen sich einfach nicht so wertig fühlen oder nicht so stark oder nicht so sicher und oder es vielleicht auch angelernt bekommen haben. Und gerade wenn es ums Finanzielle geht, ich kenne auch einige Bekannte, die sagen, nee, das Geldthema, da will ich mich nicht drum kümmern, das soll der Mann machen. Und sind einfach unsicher. Und ich denke schon, dass genau so Frauen teilweise an die Hand genommen werden müssen. Genauso wie bei Fahrtechnik auf dem Mountainbike. Die sagen, fühlen sich unsicher, wenn Männer dabei sind, weil sie sich halt immer kleiner fühlen, wie sie eigentlich sind. Und unter Frauen haben sie das nicht. Deswegen glaube ich schon, dass Frauen teilweise da noch anders angesprochen werden können. Macht schon Sinn. Aber es sind dieselben Themen. Also es gibt keine Finanzprodukte für Frauen, glaube ich. Muss es auch nicht geben. Es ist halt einfach nur wahrscheinlich die Verpackung, dass die in einem anderen Rahmen präsentiert wird. Oder wie meinst
Ja.
du das?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass beim Thema Finanzen, also warum ich auch gefragt habe, weil es kommt natürlich auch, man merkt das ja auch in der Kommunikation, zum Beispiel eine Zeitschrift Brigitte macht jetzt hier den großen Finanzguide für Frauen. Verlage bringen Frauenzeitschriften für Finanzzeitschriften für Frauen raus. Das ist ja
Was
alles ein
das denn?
Novum.
Wozu denn?
Ja, weil, und das ist jetzt halt der Punkt, also wozu, du hast es ja auch schon reflektiert. Aber es gibt ein paar Punkte, also im ersten Moment denkt man, hä, was, warum? Aber es gibt ein paar Gründe, die durchaus dafür sprechen, beziehungsweise es gibt ja auch kein dafür und dagegen, sondern aber die es ein bisschen verständlicher machen. Fakt ist, Frauen leben häufiger verarmt im Alter.
Weil sie älter werden. Weil die Männer wegstehen.
Nee, auch zum Renteneintritt leben sie ärmer.
Weil sie weniger eingezahlt haben.
Und richtig, weil natürlich auch ein Gehaltsunterschied ist. Und gerade wenn du natürlich dann schon teilweise gesellschaftlich diskriminiert oder benachteiligt bist, gerade dann musst du ja gucken, dass du auch irgendwie vorsorgen bist. Und wenn du dann aber auch gleichzeitig kein Interesse hast, vorsorgen zu wollen, weil du sagst, das ist Thema vom Mann oder was auch immer, oder auch gar nicht angesprochen wirst dafür, dann wird es nochmal schwieriger. Beleg dafür, 2/3 der Aktienbesitzer sind männlich. Also nach wie vor ist es eine Männerdomäne. Und wenn du dir viele Podcasts oder Blätter anhörst, ist auch nach wie vor, finde ich, eine Männerdomäne.
Aber 2/3 finde ich stark. Ich hätte jetzt gedacht, dass es noch weniger, also dass Frauen vielleicht 1/4 oder weniger als 1/4 sind.
Also finde weniger als 1/4. Also du hättest es noch schlimmer erwartet.
Ja, ja.
Okay. Ja. Dann natürlich Frauen, wahrscheinlich wie beim Radsport, merkst du es wahrscheinlich auch, ist es einfach auch eine andere Risikoaversion da, also im Schnitt natürlich alles gesagt, also sind dann vielleicht eher vorsichtiger an manchen Stellen interessanter Punkt, musste ich ein bisschen lachen, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, Frauen bekamen angeblich weniger Taschengeld im Schnitt.
Taschengeld? Aber Taschengeld hat doch jetzt nichts mehr zu sagen.
Wenn man es dann ein bisschen weiterspinnt, also du hast einfach bist weniger eingebunden worden in finanzielle Entscheidungen. Hm. Also ob du dir jetzt, was gab es bei euch, Semmel mit Ketchup oder irgend sowas?
Ketchupbrötchen,
ja.
20 Pfennig.
Ja, reicht nicht mehr. Genau, und tatsächlich auch Frauen werden öfter Produkte mit höheren Gebühren verkauft als Männern, wenn sie sich beraten lassen.
Hm. Ja, gut, also ja. Mir fällt es halt immer schwer, mich da rein zu versetzen. Aber es ist schon so, klar. Also, das sind halt so Sachen, obwohl da ist meine Mutter noch viel krasser. Jetzt irgendwie irgendwo zu handeln oder, also handeln im Sinne von irgendwas runterzuhandeln oder immer gleich skeptisch zu sein, Sachen gegenüber und genau nachzufragen. Und es ist so Typensache, finde ich. Aber ja, man kann wahrscheinlich das schon verallgemeinern, dass Frauen vorsichtiger sind und anders angesprochen werden müssen und sich sicherer fühlen, vielleicht auch, wenn sie von einer Frau aufgeklärt werden oder von einer Frau Finanzprodukte erklärt werden.
Ich denke mir da ganz pragmatisch, alles, was hilft, hilft. Also wenn es die Situation verbessert, why not?
Ja, aber ich fände es halt krass, wenn es so wäre. Aber ich habe es tatsächlich schon im eigenen Leben, im eigenen Freundeskreis erfahren, so Sachen wie, ja, eigentlich kümmert sich da der Mann drum. Ist ja in Ordnung, wenn der Ahnung hat. Ne? Aber ohne dich hätte ich vielleicht Beyond Meat und Canopy nicht gekauft.
Naja. 2022 wird dein Jahr.
Ja, nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Das wird mein Jahr.
Europa.
In Europa soll das legalisiert werden.
Nee, aber also zumindest in Deutschland ist es ja beabsichtigt zu legalisieren und dann kann man ja auch mal ein bisschen weiterdenken, wenn das zentrale, also geografisch zentrale Land und auch ein gewichtetes Land in der Europäischen Union Cannabis legalisiert und die Erfahrung hat, dass eine Legalisierung auf Einzelländerebene nichts bringt oder wenig bringt, das natürlich dazu eher oder eine Wahrscheinlichkeit erzeugt wird, dass das eine europaweite Regelung gibt. Du kannst ja als EU-Land noch, also macht es wenig Sinn, einen Alleingang zu machen. Deswegen drängt ja auch die Niederlande da drauf, weil sie ein bisschen Probleme hatten jetzt in jüngster Zeit mit der Legalisierung und Kriminalisierung, dass man nach einer europäischen Lösung strebt. Und wenn Deutschland diesen Weg einschlägt, dann könnte das schon einen Dominoeffekt haben, natürlich.
Alright. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe noch was.
Ja, erzähl.
Und zwar habe ich noch eine Frage an dich. Die ist auch wie,
Oh nein.
die hat jetzt nichts mit Finanzen zu tun. Also du kannst sie gerne als Finanzfrage sehen, wie du willst, aber fände ich ganz witzig. Also, was ist für dich eine Situation oder irgendwo, was dich so richtig auf die Palme bringt, oder was, also was so gar nicht geht, wo du echt so sagst, das ist, also wo du so innerlich kochst? Also eine Sache weiß ich bei dir sicherlich, wenn irgendwo Leute ohne Maske rumrennen. Haben wir gestern wieder bei uns im Supermarkt gesehen.
Ne, das war aber ganz gut. Eigentlich war ich in der Supermarktaktion. Ich mache ja immer empirische Feldstudien im Land Brandenburg. Und der Rewe ist mein Labor. Und da ist es tatsächlich, also nachdem jetzt auch viele Leute weggestorben sind, traurigerweise, hat das, glaube ich, schon ein bisschen Ruck gemacht. Also es hatten erstaunlich wenige keine Maske auf. Also es ist für jemanden, der den Podcast jetzt in Bayern oder Hessen oder wo auch immer hört, eher so, was ist hier denn los? Aber das ist wirklich Real Talk. Also die Leute gehen hier ohne Maske rum. Das ist schon so.
Ich habe das tatsächlich in Bayern nie gesehen. Ja, hier ist das schon, also ich finde das hier furchtbar, aber hier einfach, es gibt Leute, die setzen sie einfach nicht auf. Und da kann ja auch keiner was machen. Da kann ja keiner die Security rufen und sagen, schleif die Person hier aus dem Supermarkt raus, sondern die geht halt normal einkaufen, geht raus und das war's.
Ja, du wirst dich ja dann auch nicht mit so einem Maskenfritz, also jemand, der sie halt verweigert, irgendwie noch rumdiskutieren und
Frau
dich auch noch anschauen lassen.
Es war eine Frau. Hört sich jetzt an wie ein Fritz, der nur Männer wären. Nee, hier rennen auch Frauen ohne Maske rum.
Schwierig. Ja, also was mich oft, aber das hat mich nie auf die Palme gebracht. Gute Frage. Ich hatte neulich was, aber ich habe es wieder vergessen, also kann es nicht so schlimm sein. Ich glaube, was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, oh doch, also sowas wie, ich bin ja auch Twitter-Nutzer und man ist dann in seiner Bubble, aber wenn man dann zum Beispiel seine Bubble verlassen will, dann guckt man sich einfach nur gerade irgendwelche so trending Hashtags an, also was sind so die Trends. Und da kriegst du natürlich auch die anderen Bubblen so ins Gesicht geschmissen. Und dann kriegst du halt so Anti-Drosten Kampagnen, also von irgendwelchen völligen Schwachmaten, die wirklich in ihrem Twitter-Profil Wissenschaftler drinstehen haben und dann irgendwie sagen, Christian Drosten wäre ein Scharlatan und sowas und das dann auch noch so total selbstbewusst kommentieren und belegen, in Anführungszeichen. Was so absurd ist, aber die Leute dann irgendwie 1 Million Follower haben, wo ich mir denke, Alter, was ist hier denn los? Also wenn Wissenschaft in Dreck gezogen wird, das macht mich richtig, richtig sauer.
Ja.
Also Wissenschaft in Dreck gezogen, um sich selber sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl aufzuhellen, da könnte ich kotzen.
Das ist ja auch dieser Film, ne? Du konntest den fast gar nicht gucken, dieser neue Film mit Leonardo DiCaprio.
Ach, genau, ja, richtig, ja, genau. Konnte ich nicht gucken, ja.
Wie heißt der nochmal? Für alle Don't Look Up.
Don't Look Up, ja, hervorragender Film. Aber ich kann mir nicht angucken, macht mir keinen Spaß, aber ja. Es ist hervorragend, ja.
Ja, also meine Situation,
was dich auf wo die Palme?
Ich absolut durchdrehe, jedes Mal, die ist jetzt nicht mehr, also die kommt nicht so ganz oft vor, aber im Dezember hatte ich es mal wieder. Wenn du am Flughafen, wenn du irgendwo hinfliegst, dann bei der Gepäckabgabe, wenn die Leute bei der Gepäckausgabe zu nah am Band stehen, da drehe ich durch. Ich drehe durch. Ich verstehe das nicht. Also wenn alle einfach 2 Schritte zurückgehen würden, da würde jeder die Koffer sehen. Man könnte 1 Schritt nach vorne gehen und den Koffer holen. Aber nee, die müssen sich ganz vorne hinstellen, eng an eng. Ich weiß nicht warum, aber das bringt mich, das macht mich fertig. Das ist eine Situation, da könnte ich ganz laut schreien. Ich war schon kurz davor, mal ganz laut zu sagen, Leute, wenn ihr alle einen Schritt nach hinten geht, dann seht jeder den Koffer. dieses Ich-Bezogene, das macht bringt mir auf die Palme, wenn Leute so ich-bezogen sind und nur auf ihre eigenen Vorteile. Oh.
Ja, das ist schwierig. Ja, investiere in andere, fällt mir da wieder ein. Und da fällt mir aber auch ein, am Flughafen, also im Flugzeug, wenn der Flieger dann so landet und dann so langsam irgendwo hinrollt und dann, sobald dann dieser Bremsding ist und also das Flugzeug zum Stillstand kommt und alle sprunghaft aus ihrem Sessel springen und im Gang stehen.
Wenn dann so die Schnallen aufgehen, so klack, 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 klack.
Ja, genau, diese klack, 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 klack. Das ist... Und du siehst überall um dich rum blinkende Handys, die irgendwelche WhatsApp schicken, sind sicher gelandet.
Naja, gut, das kann ich verstehen. Aber wo du gerade vorhin bei Twitter warst, eine letzte Sache noch, die ich auch richtig schlimm finde, ist, du bist ja nicht bei Instagram, bei Twitter braucht man das ja, glaube ich, nicht, ist, wenn du ja ein Reel machst oder ein Video oder irgendwas oder eine Story, dann kannst du ja Musik drunter legen. Und da gibt es halt so viele Leute, die, keine Ahnung, die dann meinetwegen Sonntagmorgen irgendwie am See stehen und dann sagen, ach, hier könnte man mal ein schönes Lied runterlegen, gehen dann in die Musik rein und geben dann Sunday Morning ein. Und dann kommt halt ein Lied, wo irgendwie Sunday Morning, also weißt du, so ein Alltime, so ein Oldie oder so ein Klassiker, so ein Lied, was halt, was einfach nur denselben Text hat. Ach gut, das kann man jetzt echt schwer erklären, aber ich finde das immer so Panne, wenn da so Oldie-Videos oder so, Hauptsache, die haben denselben Text. Kannst du das verstehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Doch. Also es hört sich so ein bisschen nach Unkreativität an.
Ja, genau, es ist so unkreativ. Es ist so, okay, irgendein Lied, mal hier das Wort eingeben, mal gucken, was da so für ein Lied kommt und das nehme ich dann. Also, ich weiß nicht, ob irgendjemand das verstehen kann. Das würde mich mal interessieren. Also ihr könnt da gerne uns mal eine Nachricht schreiben bei schotterwege@gmail.com. Würde mich interessieren, ob jemand weiß, was ich jetzt meine. Und das macht mich fertig. Dann lieber gar keine Musik nehmen oder die natürlichen Ton lassen.
Na, ich glaube, das macht dich so fuchsig, weil du dich, also man kann ja mit so Reels, ist ja auch ein künstlerischer Anspruch in der Regel damit verbunden. Und wenn man das so degradiert mit einfach, ey, ich google alles und ich lasse mir dann einfach den erstbesten Song damit drunterlegen und also einfach, wenn das so künstlerisch platt ist, wenn du dich damit ja eigentlich bemühst, aber dann so ein Algorithmus sich quasi dann gleichstellt mit deiner kreativen
Energie. Das ist mir dann egal. Nee. Also ich habe da auch nicht wahnsinnig viel Arbeit mit, weil für die, die es nicht wissen, Instagram lernt ja. Also wenn du immer coole Musik raussuchst, die halt, keine Ahnung, da gut zu passt und neu ist und modern. Modern ist für mich auch das Unwort des Jahres. Wer modern sagt, der ist alt.
Wer heutzutage dann, modern sagt.
Dann heutzutage ist auch out. Wenn man das öfters macht, dann schlägt einem Instagram ja auch immer die coolste Musik vor. Aber wer halt anfängt, also ich habe zum Beispiel mal, das ist jetzt auch wieder peinlich, ich habe ja auch andere Accounts manchmal, die ich betreue. Bund Deutscher Radfahrer zum Beispiel. Und die machen halt jetzt nicht so
Kannst
viel.
Kannst du bei denen so Sunday Morning machen? Oder?
Ja, wenn du da halt reingehst und das, was dir vorgeschlagen wird, da kann man halt kaum was finden, was man da benutzen kann. Egal, wir driften ab jetzt. Wir driften ab.
Na, was wird denen denn vorgeschlagen? Erzähl doch mal.
Ja, halt so. So eine Oldies halt. Egal jetzt, wir haben lange genug gequatscht. Ich hoffe, dass diese Aufnahme überhaupt funktioniert hat, weil wir ja heute mal was Neues probieren, mal ohne Mikrofone und nicht im selben Raum.
Ich glaube, das funktioniert nicht ohne Mikrofone. Wir müssen den Podcast nochmal aufnehmen.
Ja, dann war es das, ey. Dann war das die letzte Folge jemals.
Das ist dann die stumme Folge.
Das ist jetzt, genau, das ist wie die erste Folge. Aber die erste Folge hat jetzt über 1100 Hörer gehabt. Also das ist mal was.
Das siehst du mal.
Ja, das ist toll. Vielen Dank euch da draußen, die hier das hören, unser Gequassel.
Ja, bitte, danke.
bitte, danke.
Was war deine größte Audienz, vor der du mal sprechen musstest?
Naja, ich kriege das ja immer nicht so mit. Ich gucke ja dann manchmal so alle ein paar Monaten mal, wie viele Leute, denke ich, mein Instagram-Zeug gucken. Und das sind dann schon immer viele. Also das kriegt man jetzt so nicht mit. Eigentlich rede ich nur mein Telefon, aber das sehen schon auch mal 10.000, 20.000 Leute.
Ja, aber so jetzt physisch?
Na, physisch nicht.
So mit Bühne und so?
Na, da hatte ich nicht viel. Da war mein größtes wahrscheinlich, wo ich damals bei meinem Studium in Marseille vor der ganzen Schule da irgendwie mein Projekt präsentieren musste auf Französisch.
Na, da wäre ich auch gern gekommen.
Salut,
bonjour.
C'est moi, l'Allemand, c'est mon projet de l'an, welches Jahr waren das? 2010, was waren das nochmal? Ah, un musée de Le Corbusier. Alors.
C'est tout.
C'est tout, bye bye. Bonjour, allez de Allemagne. Vacaciones.
Baguette.
Genau, okay, Leute. Julian, hast du noch was zu sagen?
Nee, ich habe jetzt so viel gequasselt. Für mich reicht so das, ja. Ich habe einmal meine Worte aufgebraucht.
Sehr schön, sehr schöne Struktur hast du gemacht. Das war très bien.
Merci.
Okay, also Leute.
Doch, ja.
Wir hören uns bald wieder. In einer Woche oder in zwei, wer weiß.
Oder erst in 10.
Ja, nee, so lange brauchen wir nicht. Auf alle Fälle, genau. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und uns Tipps, Fragen, Kritik gebt. Immer her damit. Ne? Dann würde ich sagen, Tschüssikowski.